Zwischen den Proben in Bayreuth und der Zauberflöte hier in Baden-Baden ist er zu uns ins SWR2-Studio gekommen. Wagner-Tenor, Heldentenor Klaus-Florian Vogt. Herzlich willkommen. Und ich frage gleich mal Tamino hier, Walter von Stolzing in Bayreuth, Ihre Stimme. Wen liebt die mehr, den Tamino oder den Walter?
Das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, die Stimme liebt beides.
Und wenn man die Rollen vergleicht, das eine eher eine lyrische Rolle, das andere eher ein jugendlicher Heldentenor.
Das stimmt natürlich. Andererseits, für mich liegt es gar nicht so weit auseinander. Weil wenn man zum Beispiel die Sprecherszene in der Zauberflöte sich ansieht, da ist ja schon auch eine Dramatik drin. Und da kann man durchaus auch Stimmfarben gut gebrauchen, die man auch bei den Meistersingern verwendet. Und insofern liegt es für mich nicht so weit auseinander. Umgekehrt ist es auch so, dass der Walter in den Meistersingern ja sehr viele Strophenlieder eigentlich singt. Und das sind ja Lieder. Und insofern liegt das nicht so weit weg von diesem vielleicht etwas lyrischeren Tamino.
Den singen Sie über 10 Jahre, den Stolzing. 2007 das Debüt in Bayreuth.
In Bayreuth, ja.
Ist Ihnen die Rolle sympathisch?
Ja, sehr.
Ja? Kann man sich mit identifizieren mit der Figur?
Absolut, das ist ja so ein bisschen so ein Revoluzer und so ein bisschen Frechdachs und so. Das mag ich ganz gerne. Und er mischt so ein bisschen diesen Laden da in Nürnberg auf und das mag ich ganz gern.
Die Meistersinger in der Regie von Koski, ist Ihr Sohn wieder mit dabei?
Ja, ja? Ist er. Dieses Jahr ist er noch klein genug.
Und der Wunsch, Popstar zu werden, das habe ich gesehen in dem Interview, ist immer noch da beim Sohn? Oder?
Ja, Fußballer. Oder Popstar, mal sehen.
Opernstar jetzt weniger.
Nein, das hat er jedenfalls noch nicht geäußert.
Herr Vogt, die eigentliche Paraderolle Ihres Lebens ist der Lohengrin, den Sie seit 1,5 Jahrzehnten weltweit äußerst erfolgreich singen. Wie hat sich denn Ihr Verhältnis in diesen 1,5 Jahrzehnten zu dieser Rolle verändert? Kann man das sagen oder beschreiben?
Das Verhältnis ist natürlich sehr viel intensiver geworden und ich kenne die Rolle natürlich viel, viel besser als am Anfang, das ist ja klar.
Macht es das leichter?
Ja, das macht es leichter, finde ich. Und insofern entsprechend ist natürlich auch die Bandbreite an Ausdrucksmöglichkeiten, denke ich, gewachsen, auf die man zurückgreifen kann, auch in neuen Inszenierungen. Und ich hatte eben das große Glück, das in verschiedensten Inszenierungen auch zu machen. Und da kann ich inzwischen auf einen ganzen Fundus von Möglichkeiten zurückgreifen. Und das macht natürlich Spaß, auch mit diesen Farben, die man da hat, zu spielen.
Merkt man, dass sich die Stimme in diesen 1,5 Jahrzehnten verändert hat, dass sie anders reagiert, dass man ihn jetzt anders gestaltet als vor 10, 15 Jahren?
Ja, ich glaube schon, dass allgemein, das gilt auch für den Stolzing und das gilt sicherlich jetzt auch nach so langer Zeit für den Tamino, dass man sich stimmtechnisch einfach, habe ich mich weiterentwickelt und kann, glaube ich, besser mit der Stimme umgehen. Und insofern wird vieles einfacher und überhaupt auch erst möglich, glaube ich.
Wie ist es, wenn man so jugendliche Heldentenöre singt mit diesen Figuren? Wie nähert man sich denen an? Sind die eigentlich manchmal auch etwas fremd in ihrem ganzen Verhalten? Oder findet man Bezüge, die man in die Jetztzeit transportieren kann?
Also ich finde da eigentlich immer einen sehr direkten Zugang. Wenn nicht von der Regieseite her was völlig Verrücktes verlangt wird, dann muss man sich manchmal so ein bisschen verbiegen. Aber grundsätzlich kann ich mit dieser Anlage dieser Figuren viel anfangen und denke, dass auch gerade bei Wagner diese Figuren eigentlich ja auch zeitlose Themen behandeln.
Das habe ich mich gefragt, als ich Sie jetzt in der Zauberflöte gesehen habe, die ja konzertant aufgeführt wurde, jetzt im Vergleich zu einer szenischen Aufführung in Bayreuth. Was ist einfacher zu singen? Fehlt einem die Szenerie, wenn man nur konzertant dasteht, nebeneinander? Oder kann man sich dann da mehr auf Singen konzentrieren?
Ja, es ist von beidem etwas. Einerseits steht man natürlich irgendwie viel nackter da, weil man nicht diesen Schutz der Inszenierung und des Kostüms und der Figur so unmittelbar bei sich hat. Andererseits ist es eben auch schön, sich auf dieses Musikalische zu konzentrieren. Trotzdem braucht man, um eben einen musikalischen Ausdruck auch zu erreichen, muss man sich irgendwie auch in eine Szene oder in diese Figur hineindenken in dem Moment. Insofern ist der mentale Unterschied eigentlich gar nicht so groß, weil sowieso in mir da diese Geschichte abläuft.
Ich hatte das Gefühl, als Sie auf die Bühne kamen in der Zauberflöte und zu Hilfe angesetzt haben, dass Sie mit einer unglaublichen Leichtigkeit dieses riesen Festspielhaus mit diesen 2.500 Zuschauern erfüllt haben mit dieser Stimme. Kann man das vergleichen mit Ferrari fahren? Man geht aufs Gas und das geht ab wie Schmidts Katze.
Ja, das Festspielhaus hier in Baden-Baden gehört sicherlich zu den Häusern, wo also mir das ganz besonders viel Spaß macht, weil ich spüre, dass ich stimmlich bis den Raum erfüllen kann. Und da hilft dieser Saal auch, wenn man das merkt, indem man eben auch was zurückbekommt. Ein Hall oder wie man das immer nennen will, so eine Art Rückkopplung oder sowas. Es gibt auch gerade Opernhäuser, wo das nicht der Fall ist, wo die Stimme so verschwindet und dann denkt man eben, man kommt hinten nicht richtig an. Das täuscht ganz oft auch. Aber
Sie sind Hornist eigentlich von Haus aus, haben Horn studiert, haben auch im Philharmonischen Orchester in Hamburg gespielt. Wenn Sie so manchmal, wenn Sie so im Rampenlicht stehen und die ganze Aufmerksamkeit eines Opernhauses auf sich ziehen, sich wünschen, sich mal wieder im Orchestergraben verkrümeln zu können mit einem Horn?
Nein. Auf keinen Fall. Nein. Wo ich manchmal vielleicht ein bisschen ein Tränchen verdrück, ist, wenn ich Bruckner im Radio höre oder vielleicht sogar Aufnahmen, wo ich selber dabei war im Orchester. Und auch wenn ich auf der Bühne Wagner höre und dann eben natürlich die Hornstimmen und die Hornstellen wahrnehme, dann kommt vielleicht manchmal so ein bisschen Wehmut auf, aber zurück, also höchstens mal aus Spaß, aber sonst nicht.
Spielen Sie noch Horn ab und an?
Ja, Weihnachten. Ja,
das ist ja dann immer schwierig, ne, wenn der Ansatz nicht mehr richtig funktioniert.
Ja, das Erstaunliche ist, irgendwie ist es wie Fahrradfahren. Man verlernt es nicht, aber man hat natürlich überhaupt keine physische Kondition und dadurch ist immer so nach ein paar Minuten dann auch wird's schwer.
3-4 Weihnachtslieder und dann ist gut.
Genau.
Kann man denn als Sänger von der Atemtechnik des Hornisten profitieren?
Ich denke schon, ja. Vor allem, wenn man die Atemtechnik zusammennimmt, vielleicht mit einer Tonvorstellung oder so. Also auf dem Horn ist man, glaube ich, darauf angewiesen, weil es eben so ein heikles Instrument ist und weil die Töne eben so wahnsinnig dicht beieinander liegen. Wenn man da den richtigen treffen will, dann muss man sich den einfach vorher vorstellen und muss den eigentlich schon vorher hören und dadurch auch die Vorbereitung treffen, dass man eben den entsprechenden Ton trifft. Und das hilft mir, glaube ich, sehr im Tonansatz als Sänger.
Die großen Wagner-Partien haben Sie gesungen, Lohengrin, Parsifal, Tannhäuser auch schon. Sie haben den Max im Freischütz-Floristan, in Fidelio. Was ich ein bisschen vermisse, sind die italienischen Partien. Wie sieht es denn da aus?
Ich vermisse die nicht.
Nein? Radames, Trovatore, Rodolfo in La Bohème.
Also Radames wäre vielleicht nochmal das Einzige, was in Frage käme. Aber ich glaube, nee, das ist nicht so meine Baustelle.
Und warum nicht?
Vielleicht ist meine Art zu singen ein bisschen zu ehrlich dafür, glaube ich. Und deshalb passt das nicht so gut. Vielleicht täusche ich mich da auch. Ich bin auch ein bisschen natürlich verdorben durch diese Zeit im Orchestergraben. Da waren diese Dienste mit Traviata und Troubadour und so. Das war einfach fürchterlich langweilig. Insofern bin ich da so ein bisschen wahrscheinlich auch aus der Richtung gebranntes Kind. Aber also für mich hat immer diese Art, wie im italienischen Fach gesungen wird, immer so ein bisschen was Aufgesetztes, was mir einfach nicht liegt.
Was denken Sie, wohin sich Ihre Stimme entwickeln wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Wird die dramatischer werden? Kann das dann Tristan werden oder Siegfried? Oder vielleicht
ja, das glaube ich schon. Also der Tannhäuser war ja jetzt nochmal so ein ordentlicher Schritt letztes Jahr. Damit komme ich unheimlich gut klar und merke auch, dass ich mir damit nicht stimmlich irgendwie wehtue oder so. Und das sieht man ja jetzt auch an dem Termino, dass es eben trotzdem geht. Und insofern bin ich da ganz zuversichtlich, dass sich das weiterentwickeln wird. Und für mich ist ein Tristan zum Beispiel ist eine große, ganz große lyrische Partie. Und ja, da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ich das machen könnte.
Wenn das Angebot kommt aus Bayreuth, wie lange dauert das dann, bis Sie sich in diese Rolle reingekniet haben, bis Sie das drauf haben, richtig?
Naja, damit fange ich sowieso jetzt an. Also ich fange das an zu, oder habe schon angefangen, das zu studieren und mir anzuschauen. Und den zweiten Akt habe ich ja auch schon mal konzertant gemacht. Und die Angebote waren ja schon da. Also ich hätte jetzt schon Tristan und Siegfried und alles, hätte ich schon hinter mir, wenn ich Ja gesagt hätte, aber habe ich nicht.
Sie gehen behutsam mit Ihrer Stimme um.
Da bin ich im Nachhinein eigentlich auch ganz froh drüber, denn so sind eben vielleicht auch noch ein paar Sachen, die einen so erwarten. Und ja, ich glaube, man braucht schon so mindestens ein Jahr oder so, um das wirklich zu verinnerlichen. Und wenn ich daran denke, wie lange so ein Lohengrin sich immer weiterentwickelt. Also das ist ja nie in dieser ganzen Zeit, wo ich das gesungen habe, nie stehen geblieben. So fühlt sich das jetzt auch mit dem Tannhäuser an. Und ich glaube, das wird mit dem Tristan würde das genauso sein.
Dann erübrigt sich fast die Frage nach der Traumrolle. Sind es die beiden dann, Tristan und Siegfried? Oder gibt es noch was, wo Sie denken, so
fünf? Ach, Traumrolle. Ich mache ja die ganzen Traumrollen schon. Insofern habe ich manchmal Angst, dass ich aus dem Traum erwache. Ne? Also so in Bayreuth Stolzing zu singen und in München Tannhäuser und überhaupt diese Partien singen zu dürfen, ist einfach ein unglaubliches Geschenk und darüber freue ich mich wahnsinnig und bin da ganz stolz und froh drüber. Und insofern, was ich noch möchte, wäre eben das, so Tristan Siegfried, aber ich bin jetzt nicht unglücklich mit dem, wo ich jetzt stehe.
Dürfen wir noch einen Blick in die Familie Vogt werfen? 4 Söhne, eine Frau, die singt, die Musical singt, 2 Söhne, glaube ich, die auch singen oder Musik machen, Jazz. Und
auf jeden Fall studieren, ja. Der eine singt und der andere will dirigieren und Klavier spielen, ja.
Der Jüngste steht auch schon auf der Bühne, will singen, was auch immer. Ja. Wer singt denn am lautesten, wenn alle zu Hause singen?
Das bin immer noch ich. Gott sei Dank.
Machen Sie Hausmusik?
Ja, wie gesagt, Weihnachten setzen wir uns manchmal zusammen und spielen ein bisschen Weihnachtslieder und singen natürlich auch am Weihnachtsbaum, ganz klar. Auch mehrstimmig dann durchaus, aber das ist alles immer ganz spontan.
Und wenn Sie jetzt in Bayreuth sind über eine längere Zeit, ist die Familie da mit dabei?
Ja, das ist das Schöne an dieser Bayreuth-Zeit, die ja relativ lang ist, dass es für uns immer so eine Art auch Familienzeit ist. Früher waren alle Kinder dabei und jetzt kommen dann alle mal. Nicht alle zusammen meistens, aber versetzt kommen durchaus dann alle mal vorbei und da haben wir mal eine schöne Familienzeit.
Herr Vogt, ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind. Wünsche Ihnen heute Abend jetzt erstmal einen schönen Termino und dann eine gute Zeit in Bayreuth.
Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.